Für die Wortbetrachtung möchte ich einen Abschnitt aus Matthäus 11 lesen. Matthäus 11 und da die ersten 6 Verse. Und es geschah, als Jesus diese Befehle an seine 12 Jünger beendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er 2 seiner Jünger und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Soweit der Abschnitt. Wir befinden uns hier im 2. Jahr des öffentlichen Wirkens von Jesus. In den Kapiteln zuvor sendet er seine Jünger aus, um unter dem Volk zu predigen und Wunder zu tun. Das lesen wir in Matthäus 10, die Verse 7 und 8. Geht aber und predigt, das Himmelreich ist nahe gekommen. Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Und Jesus gibt ihnen noch weitere Anweisungen im weiteren Kapitel von Kapitel 10. Und deshalb fängt unser Abschnitt mit den Worten an: Und es geschah, als Jesus diese Befehle an seine 12 Jünger beendet hatte. Ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Er ging in ihre Städte. Er geht in die Städte, aus denen die Jünger stammen. Und er predigt dort und er wirkt dort. Er wirkt Wunder. Und wenn wir die Parallelstelle lesen, es ist Lukas 7, das wollen wir uns auch aufschlagen, Lukas 7, Vers 18 bis 23. Lukas 7 von Vers 18. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm all das. Da rief Johannes 2 seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sagten sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber heilte Jesus viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete ihnen: Geht hin und sagt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, Toten stehen auf. Den Armen wird das Evangelium gepredigt, und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Zu derselben Stunde aber heilte Jesus viele von Krankheiten und Plagen. Johannes der Täufer ist zu diesem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Er hat seinen Auftrag als Wegbereiter von Jesus erfüllt und er hört dort im Gefängnis von den Werken Christi. Und in Lukas haben wir das gerade gelesen, seine Jünger berichten ihm davon. Sie kommen und erzählen, was sie gesehen und gehört haben, was Jesus tut, was passiert außerhalb vom Gefängnis. Und nun treten bei Johannes Zweifel auf. Er ist sich plötzlich unsicher, ob Jesus wirklich der versprochene Messias ist. Und ich habe mich gefragt, wie konnte denn das passieren? Wie kann es sein, dass Johannes zweifelt? Johannes der Täufer hat doch Jesus als Wegbereiter gedient. Und lasst uns das im Evangelium nach Johannes lesen. Johannes Kapitel 1, Vers 29 bis 34. Johannes 1 von Vers 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sprach: Seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, sondern damit er offenbar wird in Israel, darum bin ich gekommen, um in Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sagte: Ich sah, dass der Geist wie eine Taube vom Himmel herabkam und auf ihm blieb. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, um in Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben sehen wirst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ein sehr, sehr klares Zeugnis. Hier ist kein Hauch von Zweifel da. Johannes hat den Weg bereitet. Johannes hat Jesus sogar getauft. Er war live dabei, als der Heilige Geist auf Jesus kam. Er hat gesehen, wie der Geist wie eine Taube vom Himmel kam und auf Jesus blieb. Und dieser Johannes zweifelt nun daran, ob Jesus wirklich der versprochene Messias ist. Und es ist mir wichtig zu erwähnen, es geht mir nicht darum, Johannes jetzt an dieser Stelle irgendwie zu verurteilen, sondern wir wollen verstehen, wie es ihm ging. Er ist nun im Gefängnis, seine göttlich bestimmte Wirkungszeit ist vorüber. Es neigt sich dem Ende zu. Und er hat im Gefängnis viel Zeit nachzudenken. Und er hat mit Sicherheit an die Erfahrungen gedacht, die er mit Jesus gemacht hat. Und nun hört er die Erzählungen seiner Jünger, wie Jesus predigt und welche Wunder er tut. Und da muss er sich die Frage gestellt haben: Und warum bin ich dann noch im Gefängnis? Wenn Jesus eine solche Macht hat, wenn er wirklich der Messias ist, wenn er der Befreier von seinem Volk ist, warum muss ich dann noch im Gefängnis sitzen? Warum holt er mich hier nicht raus? Und in diesem Zustand kommen die Zweifel in ihm hoch. Oder ist er doch nicht der versprochene Messias? Soll doch noch ein anderer kommen? Sollen wir noch warten? Ein anderer, der uns befreit? Geht es uns nicht manchmal genauso, dass wir Gottes Wege nicht verstehen? Wir glauben und wir sind überzeugt, dass Jesus unser Retter und Heiland ist. Aber dass der Weg so aussieht, dass wir durch Leiden, Krankheit oder eine andere Not gehen müssen, das haben wir uns so nicht vorgestellt. Und in dieser dunklen Stunde, da kommen die Zweifel in uns hoch. Und wisst ihr, den Jüngern ging es nach dem Tod von Jesus genauso. Ihre Hoffnungen und ihre Vorstellungen sind plötzlich zerplatzt. Jesus hat kein irdisches Reich aufgebaut. Er hat das Volk Israel nicht von den Römern befreit. Während seiner Verhaftung hat er nicht mal Gegenwehr geleistet. Und nun wurde er am Kreuz hingerichtet. Ihre Welt muss zusammengebrochen sein. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Wenn wir dann Lukas 24 von Vers 9 lesen, Lukas 24 von Vers 9 bis 12. Da kehrten sie vom Grab zurück und verkündeten das alles den 11 Jüngern und all den anderen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen mit ihnen, die das den Aposteln erzählten. Und ihre Worte schienen ihnen wie Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah die leinenen Tücher allein da liegen, und er ging weg und wunderte sich über das, was geschehen war. Wir sehen hier sehr, sehr schön, dass die Jünger es einfach nicht fassen konnten. Ratlos bleiben sie zurück. Sie konnten sich das alles nicht erklären. Das passt alles noch nicht zusammen. Selbst als die Frauen ihnen von der Auferstehung erzählen, halten sie es für Märchen, lesen wir. Sie glaubten ihnen nicht. Auch als Petrus vor dem leeren Grab steht, ergeben die Puzzleteile noch kein Bild. Er wunderte sich über das, was geschehen war. Dabei hatten es doch die Propheten vorausgesagt. Sie hatten doch vorausgesagt, dass Jesus leiden und sterben musste. Und Jesus hat sie auch darauf vorbereitet und sein Leiden dreimal angekündigt. Aber es können schwere Zeiten kommen, in denen wir nicht klar sehen. Es scheint alles nicht zusammenzupassen. Es hätte doch nach ihrer Meinung anders laufen müssen. Und ihre Zweifel verfliegen erst, als sie Jesus selbst gesehen haben. Da kommen die Puzzleteile endlich zusammen. Es bildet sich ein Gesamtbild. Und sie erzählen es Thomas. Und lass uns das auch lesen. Johannes 20, Vers 24 und 25. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber antwortete ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Ein Hilferuf aus der Seele von Thomas. Ich kann nicht glauben. Zweifel bleibt bestehen. Wie gehen wir eigentlich mit Zweifeln um? Gestehen wir uns überhaupt ein, dass wir uns manchmal unsicher sind, dass manchmal Zweifel aufkommen? Ich bin mir sicher, dass uns diese Abschnitte nicht dazu hinterlassen sind, dass wir auf Johannes oder auf Thomas oder die restlichen Jünger herabblicken sollen. Es ist nicht dazu da, dass wir sie verurteilen sollen, sondern es ist uns zum Trost aufgeschrieben. Lasst uns nicht selbstsicher sein, jeden können Zweifel treffen. Wenn Zeitzeugen wie Johannes der Täufer, die Jünger und Thomas gezweifelt haben, dann können auch wir zweifeln. Und wir müssen kein schlechtes Gefühl haben, kein schlechtes Gewissen haben, wenn uns Zweifel beschleichen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, für die wir uns schämen müssten, sondern Zweifel gehören zum Glaubensleben dazu. Jeder von uns kommt manchmal an Situationen, an Stellen, an denen er Ermutigung und Bestätigung braucht. Und wir sehen hier, dass sowohl Johannes der Täufer als auch Thomas kein Geheimnis aus ihren Zweifeln machen. Sie haben ganz offen gesagt und sind auch ganz offen damit umgegangen. Sie sind dazu gestanden, dass die Zweifel da sind. Thomas sagt: Ich kann nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen habe. Es war ihnen nicht wichtig, perfekt zu sein. Es war ihnen nicht wichtig, den Schein zu wahren, sondern sie haben sich geoutet. Die haben gesagt: Wir haben Zweifel. Aber wir sollen nicht bei den Zweifeln bleiben. Johannes reagiert auf die Zweifel und sendet zwei seiner Jünger zu Jesus. Zweifel der Jünger verschwinden, als sie Jesus begegnet sind. Deshalb lasst uns mit unseren Zweifeln zu Jesus gehen. Nimm die Zweifel mit ins Gebet. Bitte ganz gezielt, dass Gott dir diese Zweifel wegnimmt, dass er dir wieder Klarheit und Sicherheit schenkt. Und in diesem Zug haben wir auch eine Aufgabe als Geschwister, als Gemeinschaft. Wenn wir wissen, wenn wir sehen, dass einer von uns leidet, dass einer von uns von Zweifeln geplagt wird, dann lasst uns aufeinander Acht geben. Wie gehen wir miteinander um? Beten wir füreinander? Lasst uns einander ermutigen, lasst uns einander stärken, lasst uns füreinander beten. Und wenn du mit deinen Zweifeln nicht fertig wirst, dann öffne dich einem erfahrenen Bruder gegenüber oder einer erfahrenen Schwester. Sprich mit ihm oder ihr über deine Zweifel und bete zusammen. Such zusammen Antworten in der Bibel. Und dann ist es wichtig, dass wir einander trösten, dass wir einander ermutigen, dass wir nicht einander verurteilen in diesem Zug. Dass wir nicht den glimmenden Docht auspusten. Jesus hat die Zweifelnden nicht verworfen. Es ist Gottes Wille für uns, dass wir nicht zweifeln müssen, sondern dass wir feststehen. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat, heißt es in Hebräer 10, Vers 23. Er ist treu. Jesus möchte uns seine Treue unter Beweis stellen. Und jetzt wollen wir zu unserem Abschnitt zurückgehen, Matthäus 11, und wollen die Reaktion von Jesus betrachten. Von Vers 4, Matthäus 11, Vers 4. Jesus antwortete ihnen: Geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus gibt hier keine klare Ja- oder Nein-Antwort, sondern er bezieht sich auf die Prophezeiung aus Jesaja 35 und Jesaja 61 und zeigt hier auf, dass sie erfüllt wurde. Und wir müssen uns an diesem Punkt klar machen, dass das, was da geschehen ist, nicht der Alltag war zur damaligen Zeit. Mir geht es immer wieder so, dass ich beim Lesen der Evangelien gleichgültig werde, will ich sagen. Jesus hat hier geheilt, Jesus hat da geheilt, Jesus hat geheilt, geheilt, geheilt. Es scheint ganz normal gewesen zu sein. Und dadurch, dass wir das einfach alles kennen, dass wir die Geschichten von klein auf kennen, dass wir regelmäßig in der Bibel lesen, erscheint es uns manchmal wirklich als ganz normal, ganz alltäglich. So scheint es ja früher immer gewesen zu sein. Nein, es war nicht so. Man verliert den Blick für diese Wunder. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf. Deshalb wollen wir wieder aufwachen, besonders wenn uns Zweifel kommen. Lasst uns zuhören, als würden wir es zum ersten Mal hören. Sieh, als würdest du es zum ersten Mal sehen. Ich bin kürzlich im Internet auf ein Video gestoßen, wo einem kleinen Kind eine Brille angezogen wird. Es wehrt sich erst, es will nicht, aber dann wird die Brille aufgezogen und das Kind scheint das erste Mal etwas gesehen zu haben. Und es war voller Begeisterung, es hat den Mund nicht zugekriegt, weil es so begeistert war von dem, was es sehen konnte. Plötzlich ist alles klar. Ich kann nicht mehr nur Umrisse sehen, es ist nicht mehr verschwommen, sondern plötzlich ist alles klar. Und ich wünschte so, dass wir die Bibel so lesen könnten, dass es uns komplett neu wäre, wie dieses Kind einfach staunen können. Lass uns die Begeisterungsfähigkeit wiederfinden für die Bibel. Sie ist das Wort Gottes. Gott spricht durch die Bibel zu uns. Da schlage ich die Bibel mit einer Ehrfurcht auf. Gott, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir zeigen? Lasst uns Jesus mehr lieben. Lasst uns die Wunder, die er getan hat, wieder als Wunder erkennen. Sieh sein Leben, sieh seine Liebe. Und ich wünschte, dass wir dem kommenden Osterfest einfach so begegnen könnten. Hört und seht, was hier geschieht. Geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wir wissen nicht, wie Johannes der Täufer diese Botschaft aufgenommen hat. Ob er dadurch getröstet und gestärkt wurde, ob seine Zweifel dadurch ausgeräumt wurden. Aber dadurch, dass Jesus im weiteren Kapitel nur gut über Johannes redet, dürfen wir davon ausgehen, dass Johannes die Botschaft verstanden hat, dass er an diesen Zweifeln nicht zugrunde gegangen ist. Er kannte die Propheten und er konnte die Erfüllung der Prophezeiung richtig einschätzen. Jesus lässt niemanden mit seinen Zweifeln zurück. Er zeigt sich den Jüngern und weil Thomas nicht glauben konnte, bevor er nicht die Wunden von Jesus gesehen hatte, sie berührt hatte, ist er auch ihm erschienen. Lasst uns jetzt noch Johannes 20 lesen. Und zwar die Verse 26 bis 31. 8 Tage später waren seine Jünger wieder im Haus und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Danach sprach er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sprach zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Wir zählen zu denen, die nicht sehen und doch glauben. Und die Bibel ist genau dazu da, dass wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit wir glaubend Leben haben in seinem Namen. Unser Abschnitt in Matthäus 11 endet mit einer Seligpreisung. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. In der Parallelstelle in Lukas 7, Vers 23 heißt es, glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Ärgere dich nicht an Jesus, wenn er dich andere Wege führt, als du dir vorgestellt hast. Wenn du zweifelst, dann stoße dich nicht an ihm. Höre und sehe, was er für dich getan hat. Suche nach Antworten in seinem Wort. Lass die Zweifel nicht überhand nehmen. Höre und sehe, dass Jesus nur Gutes mit dir vorhat. Höre und sehe, dass er dich liebt. Höre und sehe, dass er dich durchträgt, weil er treu ist. Höre und sehe, dass ihm alles möglich ist, aber dass die Wege des Herrn die besten sind. Gott segne sein Wort an uns. Amen.